Guten Morgen. Heute ist Muttertag. Das heißt, so statistisch gesehen, etwa 50% sind sowieso Männer. Einige Frauen sind auch noch keine Mütter, von daher. Was ist mit diesem Tag eigentlich los? Aber trotzdem möchte ich diesen Tag als Gelegenheit nutzen, um etwas über Mütter und über Frauen zu sagen. Angelika Laube, einige kennen sie von euch, hat mal gesagt zu ihren Söhnen, die inzwischen auch schon erwachsen und groß sind, verheiratet und Kinder haben, entweder ist jeden Tag Muttertag oder nie. Sie wollte auf keinen Fall irgendwie so ein Alibi, dass die Söhne sagen, ja Mama, Muttertag, da haben wir dich ja gut behandelt, aber die anderen 364 Tage im Jahr, da bist du uns egal. Das war meine Ansage. Eine Mutter ist was ganz Besonderes. Meine Neffen und Nichten sehe ich nicht so oft, die wohnen in der Nähe von Dortmund. Naturgegebenermaßen bin ich da nur alle paar Wochen oder Monate. Aber wenn ich dann da bin, bin ich ein gern gesehener Gast. Und dann wird mir alles gezeigt, was sie neu haben und was sie nicht neu haben. Und dann muss ich auf jeden Fall mit allen gleichzeitig spielen. Und ich bin heiß begehrt und wenn der Tag vorbei ist, bin ich geschafft. Aber das mache ich gerne. Aber wenn es einen Zwischenfall gibt, irgendjemand tut sich weh, dann kann der Onkel nicht mehr trösten, dann ist die Mutter gefragt. Dann ist egal, ob sie vielleicht Wochen auf mich gewartet haben, um wieder mit mir spielen zu können, dann ist die Mutter gefragt. Das kann nur die Mama. Und heute möchte ich einen Abschnitt aus der Bibel betrachten. Die Hauptperson ist ein Mann, aber die Nebenperson spielt eine Frau, die Nebenrolle spielt eine Frau. Und heute möchte ich mal den üblichen Blick von der Hauptperson weglenken auf die Nebenperson. Und da lese ich aus 1. Könige, Kapitel 17. Das ist eine Geschichte über Elia. Elia, einer der größten Propheten, die es in Israel gab. 1. Könige 17, ab Vers 8. Da erging das Wort des Herrn an ihn, also an Elia, folgendermaßen. Mache dich auf und gehe nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch auch einen Bissen Brot mit. Sie aber sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn zu mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Soweit erstmal. Ort der Handlung, haben wir gerade mitbekommen, ist die Stadt Zapat, liegt außerhalb von Israel, zwischen Sidon und Tyros am Mittelmeer, eine Stadt in Phönizien. Der aktuell regierende König in Israel heißt Ahab und seine Frau ist die Königin Isabel. Und diese Isabel, die stammt direkt aus diesem Gebiet, aus Phönizien. Und hier in Phönizien wird nicht der Gott Israels angebetet, sondern der Gott Baal. Und das ist der Gott des Regens. Das ist die offizielle Religion dort und die Menschen dort verehren diesen Gott. Es herrscht nämlich in Israel Trockenzeit. So ein Schluck Wasser tut gut. Es herrscht Trockenzeit. Was war passiert? Der König Ahab war ein gottloser König. Dem war egal, was Gott gesagt hatte. Er machte sein eigenes Ding und er hat den Götzen Baal ins Land geholt. Und das war Gott zu viel. Da hat er Elia beauftragt, zum König zu gehen und zu sagen, pass mal auf, es wird nicht mehr regnen, bis dass ich das wieder sage. Es wird weder Tau noch Regen geben. Als dann aus der Trockenheit Wirklichkeit wurde, wollte der König das natürlich nicht einsehen und ließ den Elia suchen. Er wollte ihn unbedingt finden, aber Elia hielt sich versteckt an einem Bach, dort, wo ein bisschen Wasser floss, wo er auch mal was trinken konnte. Und die Raben kamen zu ihm und brachten ihm etwas zu essen. Das alleine ist schon ein riesiges Wunder. Aber irgendwann trocknete auch dieser Bach aus. Es ist üblich da in Israel, dass die Bäche in der Sommerzeit, in der Trockenzeit das Wasser verlieren und nur in der Regenzeit Wasser führen. Und also musste Elia dann nach einiger Zeit sich auf den Weg machen und Gott hatte ihm eine Richtung gegeben. Und so kommt er nach Zapat, trifft vor der Stadt diese Witwe, aber auch dort in Phönizien herrscht Trockenheit. Und diese Witwe fiel ihm auf und er sprach sie an. Und daraus ergibt sich ein interessantes Gespräch. Jetzt möchte ich mal die Perspektive wechseln und mal auf die Frau zu sprechen kommen. Diese Frau ist Witwe und Mutter. Die Frau hat eine Tragödie erlebt. Sie hat wahrscheinlich wie üblich jung geheiratet. Sie hat einen Sohn bekommen und der Mann ist frühzeitig verstorben. Sie hatten also nicht viel Zeit gemeinsam. Es ist so, dass der Junge noch zu klein ist, um arbeiten zu gehen, um seine Mutter zu versorgen, um für seine Mutter zu sorgen. Ihr Mann hat sie zwar nicht in Armut zurückgelassen, sie hat ein Haus und dieses Haus hat immerhin ein Ober gemacht, das heißt noch ein Gästezimmer. Aber aufgrund der Dürre gab es zu wenig Getreide und zu wenig Oliven. Und so war die Nahrung knapp und es war nicht genug Geld da, um zu kaufen. Ihr wisst ja, damals gab es auch schon die Marktwirtschaft. Wenn etwas knapp wurde, wurde es teurer. Wenn man kein Geld mehr hatte, konnte man sich das nicht mehr leisten. Und so gab es dann zwei Kurven, die gegeneinander liefen. Einmal wurden die Tagesrationen der Familie immer kleiner und gleichzeitig wurde der Hunger immer größer. Und irgendwann war die Lücke so groß, dass die Mutter wusste, okay, einmal können wir noch essen und danach gibt es nichts mehr. Die Lage wurde nicht besser. Der Tod stand unbarmherzig vor der Tür. Was für eine Perspektive für die Mutter und den Sohn. Was für eine Perspektive. Eine letzte Mahlzeit und dann sterben. Ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, ich habe schon mal gefastet, aber es war freiwillig. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, Hunger zu haben und nicht zu essen zu bekommen, obwohl ich etwas haben müsste. Man kann sich das hier bei uns in Deutschland kaum vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das angenehm war. Die Frau hat mit Sicherheit alles getan, was in ihrer Macht stand. Sie hat mit Sicherheit zu ihrem Gott gebetet. Sie hat mit Sicherheit alle religiösen Pflichten erfüllt. Wenn dann irgendwie ein Priester des Baal gesagt hat, was man tun soll, damit der Regen wiederkommt, er ist ja schließlich der Gott des Regens, dann hat die Frau das getan. Nicht nur für sich, sondern auch für ihren Sohn. Sie hat ja eine Verantwortung. Und so wie ich das hier aus dieser Geschichte lesen kann, hätte die Frau alles auf der Welt in Gang gesetzt, jeden Hebel in Gang gesetzt, um irgendwie an Nahrung zu kommen, um sich und ihren Sohn zu versorgen. Sie wollte nur das Beste für ihren Sohn. Da hat sie mit Sicherheit auch Gerüchte gehört, wie die Dürre entstanden ist, dass es da irgendwie so einen Verrückten Israel gegeben haben soll und dass deren Gott gesagt hat, dass es nicht mehr regnen soll und jetzt streiten irgendwie die Götter miteinander. Irgendwie hat sie mit Sicherheit was mitbekommen. Auf jeden Fall wusste sie Bescheid über den Gott Israels. Und sie wusste auch darüber Bescheid, dass dieser Gott sein eigenes Volk bestraft, weil das Volk dem Baal nachfolgen möchte. Und die Frage, die sich dann da so stellt, ja, wer ist denn nun der wahre Gott? Wer ist nun der richtige Gott? Ist es nun der richtige Gott, der sein eigenes Volk bestraft? Oder vielleicht der Gott, der für den Regen verantwortlich ist, aber trotzdem nicht regnen lassen kann? Was ist nun, an welchen Gott soll ich jetzt überhaupt glauben? Sie wusste nur eins, dieser Baal, der konnte die Trockenheit nicht beenden. Und das hatte sie mit Sicherheit ins Nachdenken gebracht. Und während sie da in ihren Gedanken ist und das Holz vor der Stadt zusammensammelt, um Feuer zu machen für das letzte Nahrungsmittel, was in ihrem Haus ist, da wird es von einem Mann angesprochen. An der Sprache und an der Kleidung merkt sie gleich, der kommt nicht von hier, das ist ein Ausländer, der muss irgendwie daherkommen, wo dieser Gott sein Volk bestraft. Sie merkt sofort, der kommt aus Israel, wahrscheinlich ein Wirtschaftsflüchtling, hat nichts zu essen, will hier in Phönizien sich gut gehen lassen. Aber es ist ungewöhnlich, dass ein Mann zu der damaligen Zeit eine Frau und dazu noch eine Witwe anspricht. Vor allen Dingen, Witwen sind auch zu erkennen an ihrer Kleidung. Es war nicht normal in Anführungszeichen, dass ein Mann eine Frau anspricht. So. Elia hätte gar nichts sagen müssen. Die Frau hat mit Sicherheit gesehen, dass Elia ausgetrocknet ist. Der hat eine lange Wanderung hinter sich, war wahrscheinlich am ganzen Körper mit Schweiß und Schmutz bedeckt. Seine Wasserflasche war vielleicht leer. Und irgendwie hat sie dann so ein mitleidiges Herz und sagt, natürlich, wenn der Wasser will, dann besorge ich ihm noch was. Noch haben wir ja genug Wasser, verdursten tun wir nicht. Aber das mit dem Essen, das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn er mich schon fragt, also wegen mir muss keiner verdursten. Dreht sich um, will etwas Wasser holen und während sie weggeht, ruft er eh noch hinterher, wo du schon mal dabei bist, ne? Mein Magen knurrt auch, das ist kein Bär, das ist mein Magen. Ich hätte gern was zu essen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr der Schreck in die Glieder fährt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Der will was zu essen haben? Was will denn essen? Ich habe doch gar nichts. Wie soll ich jetzt antworten? Soll ich jetzt höflich sein? Soll ich direkt sein? Gibt es nicht mal mehr eine Henkersmahlzeit für mich und meinen Sohn? Das kann doch wohl nicht sein. Nee, also das letzte Stück Brot, das bekommt er nicht. Das bekommt er nicht. Wasser ja, aber mein letztes Lebensmittel verschenke ich nicht. Ich würde dem ja so gerne helfen, wirklich. Das würde sie gerne. Das Herz ist an der richtigen Stelle, aber es geht doch einfach nicht. Ich muss doch auch an meinen Sohn denken. Ich kann doch jetzt nicht dem Mann was geben und meinen Sohn. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Zuerst wir, dann er. Also sie muss ihm absagen, so schwer es ihr auch fällt. Und überhaupt sieht er nicht, dass sie selbst fast ausgehungert ist? Sieht er nicht, dass sie eine Witwe ist und dass sie wenig hat, dass sie wenig finanzielle Mittel hat? Warum fragt er nicht bei irgendjemand anders nach? Es gibt doch auch andere Häuser, große Häuser. Es gibt bestimmt auch reiche Menschen hier. Es gibt doch auch bestimmt Familien, wo es noch einen Ernährer gibt, der die Familie versorgen kann. Warum fragt er nicht dort nach? Da bekommt er mit Sicherheit was zu essen. Da kann er sich den Bauch vollschlagen. Nicht, dass der Mann denkt, sie will nicht helfen. Aber wenn der Gott Israels mächtiger ist, also der Gott des Mannes offensichtlich mächtiger ist als ihr Gott Baal, dann will sie sich auch auf ihn berufen, damit dieser Mann weiß, dass sie ihn nicht einfach abwimmeln möchte, sondern dass es ihr wirklich ernst ist, es eine ernste Angelegenheit ist. Sie hatte gehofft, dass der Mann sich nun abwendet und irgendwo anders um Essen bettelt, aber sie hat sich getäuscht. Elia ist da ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen dickköpfig, stur. Ich weiß nicht. Hartnäckig. Und das, was er sagt, das klingt so ein bisschen merkwürdig. Zuerst soll sie für ihn was backen. Und wenn er dann fertig gegessen hat, dann soll sie auch noch für sich selbst und ihren Sohn etwas backen. Wie soll das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Dafür braucht man nicht mal einen Mathe-Leistungskurs, um zu merken, die Zutaten reichen für ein Stück Brot, sozusagen für eine Person. Und wenn sich Mutter und Sohn das teilen, reicht das sozusagen für zwei halbe Mahlzeiten. Also wenn sie jetzt dem Elia was macht und der isst, dann hat sie weder Öl noch Weizen in ihrem Krug und dann kann sie gar nichts mehr machen. Überlegt. Also ich weiß nicht, was ich mache. Also ich weiß, was ich machen würde. Ich würde nicht lange überlegen. Aber Elia spricht dann noch weiter und da möchte ich lesen aus 1. Könige 17, die Verse 14 bis 16. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer, das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Es kam bei mir zu Hause auch schon mal vor, dass irgendwie eine Zutat nicht da war. Und dann habe ich so das letzte bisschen Zucker oder Mehl oder was auch immer, den letzten Tropfen Milch ausgegossen. Und dann war es leer. Da kam nichts nach. Habt ihr auch schon mal ausprobiert, so einfach das letzte Ausgießen, auskippen und danach gucken, ob noch was drin ist? Ist leer. Und habt ihr schon mal erlebt, dass es plötzlich wieder voll war? Also ich noch nicht. Ich glaube, die Frau auch noch nicht. Also da kommt ein wildfremder Mann und sagt ihr, back mir mal was. Und wenn ich dann gegessen habe, ne, dann kannst du auch was machen. Das füllt sich von alleine wieder auf. Also ich käme mir irgendwo, darf man sagen, verarscht vor. Er hat doch wohl nicht meine Tassen im Schrank. Also so blöd, wie ich aussehe, bin ich nun wirklich nicht. Aber was wäre, wenn das tatsächlich irgendwie funktionieren würde? Ich meine, eine Mahlzeit früher oder später sterben oder vielleicht doch überleben. Vielleicht funktioniert es ja doch. Dann startet sie also den Versuch, letzte Hoffnung. Die backt dem Elia was. Und habt ihr auch schon mal wart schon mal hungrig und habt dann so frisch gebackenes Brot gerochen und jemand anders isst das dann vor euren Augen und ihr guckt zu. Das ist eine Qual. Selbst wenn ich gefrühstückt habe morgens und dann irgendwie in einer Bäckerei vorbeilaufe und dieser Duft, der in die Nase steigt, da will ich am liebsten noch mal ein zweites Mal frühstücken. Vielleicht will sie auch zugreifen und irgendwie ein Stück abbrechen oder so und sagt, oh, das ist doch so, das riecht doch so gut. Einmal abbeißen. Der wird doch wohl Verständnis dafür haben, dass wir uns so eine kleine Ecke genommen haben. Aber nein, die Witwe gibt dem Mann zu essen und dann schaut sie nach und tatsächlich, im Krug ist noch Öl und auch noch Mehl. Da muss ein Wunder passiert sein. Was für ein Wunder. Also ich habe zu dem Gott Baal gebetet, dass er Regen schickt, alles getan, was er vor mir verlangt hat, aber es ist nichts passiert. Und da kommt jemand, der mir vom Gott Israels erzählt und hier plötzlich geschieht ein Wunder. Es ist Hoffnung da. Ich kann überleben, mein Sohn kommt durch. Und ich glaube, in dem Moment ist in ihrem Herzen eine Entscheidung gefallen zugunsten des Gottes Israels. In der weiteren Geschichte lesen wir noch, dass Elia einige Zeit bei dieser Witwe blieb. Und ich glaube nicht, dass es in der Zukunft angenehmer wurde. Müsst ihr euch mal vorstellen, eine alleinerziehende Mutter, plötzlich zieht da ein Mann ein, ein Ausländer dazu noch. Und er wohnt da wohl nicht nur ein paar Tage, sondern wohl einige Monate. Was müssen die Nachbarn darüber geredet haben? Außerdem wussten die ja, die wären ja fast verhungert. Und jetzt ist plötzlich der Mann da und die haben genug zu essen. Und wenn dann die Frau erzählt hätte, ja, Das ist ganz komisch, das Mehl wird nicht alle und Ölkrug bleibt immer voll. Die hätten ihr doch einen Vogel gezeigt. Ich glaube nicht, dass es im weiteren Verlauf für sie viel angenehmer war. Das Gerede der Nachbarn war mit Sicherheit nicht zu überhören. Aber was habe ich aus dieser Geschichte gelernt, aus dieser Begebenheit? Ich glaube, ich weiß, warum Gott Elia zu einer Frau geschickt hat. Ich als Mann hätte mich auf diesen Deal nie eingelassen. Und die Geschichte hätte nicht diese Wendung genommen, wie wir sie in der Bibel lesen. So meine ganz persönliche Meinung zum Thema Mutter. Mutter zu sein ist gleichzeitig Beruf und Berufung. Wahrscheinlich der schlecht bezahlteste Beruf und eine Berufung, die am wenigsten gefördert wird. Aber in meinen Augen ist Mutter sein eine ganz hohe Priorität. Wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, hat die Mutter einen schlechten Stand. Es wird immer gefordert, dass man ganz schnell wieder in den normalen Arbeitsmarkt zurückkehren soll, ja nicht lange irgendwie wegbleiben. Der Kapitalismus fordert das. Mutter hat einen schlechten Stand. Die Kinder werden eher als eine Belastung, denn als Segen empfunden. Aber in meinen Augen ist die Familie die Keimzelle einer Gesellschaft. Da, wo Familie nicht gefördert wird und wo Mütter und Kinder nicht den entsprechenden Platz bekommen, den sie bekommen sollten, da begehen wir gesellschaftlichen Selbstmord. Und manchmal sehe ich mit Sorgen darauf, was für Entscheidungen in unserem Land gefällt werden, weil ich ganz genau weiß, dass dieser Schuss über kurz oder lang nach hinten losgehen wird. Deshalb habe ich mir schon vor längerer Zeit vorgenommen, dass ich darüber nicht schweige, sondern dass ich das immer wieder thematisiere, sowohl in der Gemeinde als auch in der Öffentlichkeit, zumindest unseren Arbeitskollegen, dort, wo ich Einfluss nehmen kann und dass ich auch im Gebet Stellung beziehe. Ich bin nicht damit zufrieden, wie es im Moment ist bei uns, sondern ich sehe da sehr viel Potenzial nach oben und ich weiß, dass es notwendig ist. Ihr lieben Mütter, ich komme jetzt schon zum Ende. Euer Dienst ist unbezahlbar und bleibt leider auch meistens unbezahlt. Aber ich möchte euch ermutigen, nicht denselben hängen zu lassen. Ich wünschte mir, dass dieser Dienst in der Öffentlichkeit mehr Beachtung finden würde. Und ich möchte euch ganz herzlich dafür danken, für das, was ihr getan habt und für das, was ihr leistet. Und auch noch was an euch, liebe Männer und mich. Gott hat die Frau nicht nur als Ergänzung gegeben, sondern als eine Bereicherung. Und so sollen sie auch dann geehrt werden. Lasst uns also einander wertschätzen und schätzen. Amen.